Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Heute sprechen wir mit Claudia Kempfert. Die meisten Hörerinnen und Hörer, die sich für die Energiewende und für Klimaschutz interessieren, werden Frau Kempfert kennen. Claudia Kempfert ist Deutschlands bekannteste Klimaökonomin. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Universität, und seit April 2004 Leiterin der Abteilung Energieverkehr Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin. Sie ist unter anderem Mitglied im Präsidium des Club of Rome seit 2011 und wurde für ihre Arbeit namhafte wissenschaftliche Auszeichnungen, also sie haben eine ganze Reihe von Auszeichnungen schon erhalten. Sie haben einen Klimapodcast im MDR, sind also Podcast-Profi an der Stelle, wo sie sich mit aktuellen Studien zum Klimawandel befassen und diese entsprechend einordnen. Es ist mir, weil Frau Kempfert auch schon seit längerem Kuratorin in unserer Stiftung Energie und Klimaschutz ist, eine wirklich große Freude und Ehre, Sie heute als meine Gesprächspartnerin hier zu haben, liebe Frau Kempfert. Ganz, ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Die Freude ist auf meiner Seite. Danke, dass ich da sein darf.
Frau Kempfert, wir haben die Präsidentschaftswahlen in den USA gehabt. Wir haben jetzt, wie soll ich sagen, unverhofft anstehende Neuwahlen in Deutschland. Es ist also eine ganze Reihe, gerade politisch in Bewegung, Ukraine-Krieg und so weiter, möchte ich hier gar nicht erwähnen. Und bei all den Wahlauseinandersetzungen, zumindest wie ich es in den USA mitbekommen habe und wahrscheinlich jetzt auch mit Blick auf Deutschland, spielen Klimaschutz, Energiewende immer eine Rolle. Wie schätzen Sie denn die Zeit für Klimaschutz momentan ein? Sind wir auf dem Weg zurück in ein fossiles Zeitalter, in eine fossile Wirtschaft?
Also zumindest gibt es ein ordentliches Rollback, würde ich mal sagen, weil die jüngsten Wahlergebnisse doch sehr deutlich zeigen, dass die Parteien am rechteren Rand gewinnen, allen voran in den USA, aber auch in einigen europäischen Ländern, sodass und auch in Deutschland, ja auch in den ostdeutschen Bundesländern, da spielt Klimaschutz keine große Rolle. Im schlimmsten Fall ja sogar wie in den USA ist es ja sogar so, dass dort ganz gezielt auf fossile Wirtschaft gesetzt wird und Klimaschutz keine Rolle spielen soll und aus den internationalen Klimaverhandlungen ausgetreten wird und so weiter. Also das ist sind keine sehr guten Vorzeichen für den Klimaschutz. Und ich hoffe einfach, dass wir dennoch am Ball bleiben. Also in Europa ist es ja so, dass wir den europäischen EU Green Deal haben und der wird auch weiter fortgesetzt, aber eben in abgeschwächter Form oder eher mit einem Fokus auf die Industrie, aber ist ja auch nicht so schlecht. Aber grundsätzlich gesehen wäre es schon sehr wichtig und sinnvoll, dass wir nicht zurückfallen, weil wir sehen ja, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet, die Extremereignisse nehmen immer weiter zu und eigentlich müssten wir schneller werden und werden aber leider immer langsamer und global steigen die Emissionen immer weiter an. Also insofern ist es tatsächlich so ein bisschen so, wir sind etwas vorwärts gekommen in puncto Klimaschutz, weil wir auch einiges erreichen in puncto erneuerbare Energien, Elektromobilität, aber leider im Moment zwei Schritte wieder rückwärts gehen und das hat auch Gründe. Die fossile Industrie kämpft ja auch um ihre Pfründe und das sehen wir so ein bisschen jetzt auch in den aktuellen Ergebnissen und Entwicklungen.
Sie hatten es gerade gesagt, dass die Großschadensereignisse aufgrund des Klimawandels nehmen zu. Zumindest nach meinem Empfinden wiederum wird das Thema in der Berichterstattung Energiewende, Klimaschutz viel mit Mühsal, mit Anstrengung, Angst vor Veränderung. Es sind hohe Kosten, also ich sag mal eher negativ denn positiv besetzt. Wie konnte das passieren? Ich meine, wie die es gesagt hatten, die Großschadensereignisse sind da. Wir haben es in den USA erlebt, wir haben es hier erlebt, Ahrtal, wir haben es jetzt gerade in Spanien erleben müssen. Es sind ja das eine, ist ja sozusagen die Darstellung, das andere ist, wie nehmen es die Bürgerinnen und Bürger auf? Und da, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist es ähnlich defensiv geworden.
Ja, es ist sozusagen zweimal negativ. Also einmal immer das Apokalyptische, was man jetzt schon lange kennt und die Leute abstumpfen oder auch alles nicht mehr hören können, jetzt auch aufgrund der Vielzahl an Krisen, die überall auftreten, gar nicht mehr hinhören und denken, na gut, jetzt noch eine Krise, noch mehr Klimaereignisse, um Gottes Willen. Ich höre am besten gar nicht mehr hin und das wird medial dann auch nur so vermittelt. Und auf der anderen Seite, das kenne ich ja schon ewig, seitdem ich auch in der Öffentlichkeit mich äußere, dass man den Klimaschutz immer auch als Belastung einordnet. Also man fragt nicht, was kostet es denn, wenn wir nichts tun, sondern man fragt immer nur, was kostet uns der Klimaschutz? Also wenn wir etwas tun. Und das wird dann auch so dargestellt, als wenn wir uns das alles nicht leisten können, als wenn es der Wirtschaft unbedingt schadet. Dabei ist ja umgekehrt so. Also umgekehrt wäre auch ein Schuh draus geworden, wenn wir vor 20 Jahren begonnen hätten, auch konsequent in eine klimaschonende Wirtschaft zu investieren, hätten wir heute viele Probleme nicht, würden eben nicht so drunter leiden unter fossilen Preisen und den ganzen Ereignissen, die wir weltweit erleben. Und das ist doch eine Konsequenz auch des unterlassenen Klimaschutzes. Aber darüber wird in dieser Konsequenz eben nie berichtet. Im Gegenteil, das Narrativ hält sich immer so fest, auch in den Köpfen, Klimaschutz kostet und wird jetzt auch vermeintlich auch aktuell natürlich wieder so auch medial eingeordnet. Naja, wir sehen im Moment, es gibt Arbeitsplatzverluste in der Autoindustrie oder auch in der Stahlbranche, dass das auch eine Konsequenz ist aus unternehmerischen Fehlentscheidungen und eben unterlassenen Investitionen zur rechten Zeit. Das wird eben nicht gesagt. Im Gegenteil, es wird dann sogar noch so eingeordnet, als wenn der Klimaschutz jetzt aktuell daran schuld sei. Und das ist ja wirklich nicht mehr sind ja schon fast Desinformationskampagnen. Es entspricht ja überhaupt nicht mehr der Wahrheit. Und da muss man schon immer hinterfragen, warum ist das so? Es gibt die Narrative, die wir schon lange kennen, die eben immer heißen, Klimaschutz kostet. Aber aus dieser Dauerschleife müssten wir mal raus. Und das wird im Moment noch sehr viel schwerer. Wir sehen ja auch immer mehr Desinformationskampagnen jetzt auch durch den rechten Rand. Und die Kampagnen, die es gibt, auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auch diese Desinformationskampagnen oder auch Kampagnen, die zum Ziel haben, dass Informationen sehr selektiv nur gesteuert werden, dass es immer schwieriger wird, damit eben auch durchzudringen und die Zeit ist auch aktuell über wahren Klimaschutz zu berichten oder was es uns auch an Vorteilen bringt, das scheint im Moment sehr schwer zu sein.
Ja, das ist ja, also ich meine, wir machen jetzt schon einen Podcast hier und hoffen, dass möglichst viele Menschen ihn hören, um sozusagen, dass wir diese Narrative dann auch entsprechend durchbrochen kriegen. Aber kann man denn tun? Was können wir tun? Was raten Sie sozusagen Hörerinnen und Hörern, wie sie damit umgehen sollen mit diesem Thema?
Ja, auf der einen Seite, wie man damit umgeht, dass man einerseits schon versucht, auch sich eine gewisse Resilienz selber zu erarbeiten, wenn es darum geht, diese negativen Nachrichten konsumieren zu müssen, in Anführungsstrichen. Also die negativen Klimanachrichten werden zunehmen. Wir sind ja erst am Anfang und es wird alles noch sehr viel schlimmer. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen ja auch die Augen öffnen davor, was passieren wird. Sich da auch eine gewisse, sich ehrlich zu machen, aber andererseits sich auch nicht in so eine Lethargie fallen zu lassen oder Depression, sondern wirklich versuchen, auch durch aktives Handeln da rauszukommen, indem man Dinge tut, gemeinschaftlich tut am besten, entweder darüber spricht oder jetzt so einen Podcast hört oder Dinge auch gemeinschaftlich tut, egal im Unternehmen oder im Verein, in der Schule, egal wo man ist. Ideen sammeln, Dinge umsetzen, ins Handeln kommen, ins Sprechen und Handeln kommen. Das bringt auf jeden Fall am meisten. Und je mehr Menschen wir haben und sich auch aktiv einbringen und auch intelligente, auch spannende Ideen erarbeiten, wie man damit umgehen kann, umso besser. Und das passiert ja glücklicherweise auch immer mehr oder gerade auf der dezentralen Ebene schon durchaus. Also es sind ja nicht alle nur passiv oder ablehnen, sondern es sind ja viele, die auch sehr viel machen. Und das gilt es weiter zu unterstützen oder auch dafür zu werben, es nicht sein zu lassen, sondern weiterzumachen und vor allen Dingen Gleichgesinnte suchen. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste, dass man nicht in so eine Depression hineinkommt. Und das kann auch funktionieren. Es gibt zig Lösungen, also es gibt ja einen Haufen Lösungen, an denen man arbeiten kann. Und das wäre sehr, sehr wichtig, dass Menschen Mut bekommen, nicht in Wut verfallen, sondern Mut bekommen und auch nicht in Depression verfallen, sondern wirklich aktiv sich einbringen, egal wo.
wenn wir auf das eigene Verhalten gehen, wie kann ich mit meinem Verhalten, und jetzt, ich meine jetzt nicht ausschließlich, Sie hat gesagt, sich engagieren, sich einbringen, aber vielleicht auch mit meinem Konsumverhalten, was kann ich denn machen oder kann ich damit wirklich etwas tun? Das sind ja immer wieder Diskussionen, die geführt werden über das Thema Suffizienz und Verzicht etc. pp.
Mhm. Ja, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also in Richtung Suffizienz natürlich ist es immer besser, man vermeidet jetzt gerade klimaschädliches Verhalten, egal wo. Aber grundsätzlich gesehen muss man da auch aufpassen. Also jeder kann etwas dazu beitragen und da gibt es so einen Klimaschutzratgeber wirklich zuhauf, wo man auch nachgucken kann, wenn man selber keine Ideen hat oder sich inspirieren lässt, irgendwie auch von Nachbarn oder Kollegen oder so. Zum Beispiel Ökostrom kaufen, zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sein, zum Beispiel regionale Produkte kaufen oder da einfach ein bisschen mehr drauf achten. Vielleicht auch den Überkonsum sein lassen. Also Fast Fashion ist immer so ein Beispiel, wo es, glaube ich, leicht geht, das mal sein zu lassen. Oder sich einfach auch zu hinterfragen. Also brauche ich das jetzt wirklich? Muss das an welcher Stelle sein? Und dann geht Suffizienz eigentlich ganz von alleine. Es wird ja immer sehr als Verzichtsdebatte wahrgenommen, die sehr negativ konnotiert ist und immer eher auch weniger in unser Wirtschaftssystem und Konsumsystem hineinpasst, wo es ja immer darum geht, möglichst viel zu konsumieren und möglichst immer und überall immer höher, schneller, weiter, überall. Und das passt aber auch nicht mehr zu uns. Wir merken ja, dass wir an so vielen Stellen überfordert sind und auch eigentlich mehr Ruhe wollen und mehr Zeit wollen oder auch mit der Familie Zeit verbringen wollen und uns nicht da immer hetzen lassen. Und genauso ist es doch beim Konsum genauso. Also jeder kann dazu was beitragen, aber man darf es dabei auch nicht belassen. Also was Menschen als sehr ungerecht empfinden, ist, wenn sie jetzt das Gefühl haben, na, ich muss jetzt hier irgendwas verändern oder muss es ja nicht, aber soll das ständig, werde hier ermahnt und andere kommen da fein raus. Beispiel ist eben die fossilintensive Wirtschaft, also insbesondere große Ölunternehmen, die weltweit immer mehr Öl fördern und damit eben ganz erheblich zum Klimawandel beitragen, genauso eben auch wie andere Unternehmen, denen man da nicht so richtig beikommt. Und das wird als sehr ungerecht empfunden, zu Recht. Es ist auch häufig eine soziale Frage. Also es ist eben so, dass sozial schwache Haushalte, Menschen sich nicht wirklich darum kümmern können, jetzt täglich auf Klimaschutz zu achten, aber auch gleichzeitig den geringsten CO2-Fußabdruck haben und reichere, einkommensintensivere Haushalte automatisch schon einen höheren Fußabdruck haben. Ganz zu schweigen von den Superreichen, die nun wirklich einen exorbitant hohen CO2-Fußabdruck haben und die man da auch zur Kasse bitten könnte, ohne dass es denen wirklich wehtun würde. Und Menschen, die wenig haben, denen tut es eben weh, wenn jetzt Klimaschutz vielleicht manchmal auch kommt. Und dafür soziale Gerechtigkeit zu sorgen, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, an der Stelle dazu gesagt werden muss, damit Menschen nicht das Gefühl haben, naja, jetzt erzählen die uns da wieder, was ich hier verändern soll und an anderer Stelle passiert zu wenig. Also da muss an allen Stellen was passieren. Aber motivieren möchte ich trotzdem, weil wir einfach aus der psychologischen Forschung auch wissen, dass wenn Menschen ins Handeln kommen und auch aktiv einen Beitrag leisten, sich damit wohler fühlen.
Wir erleben ja überall mehr das Thema Wachstum. Es kommt vor der Tagesschau, es werden die Börsenwerte. Überall wird eher das Thema Wachstum nach vorne gestellt. Im Moment wird ja auch zu wenig Wirtschaftswachstum bemängelt in der aktuellen deutschen Diskussion. Wie passt das denn überhaupt zusammen, ein auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftsmodell und der Klimaschutz?
Ja, idealerweise passt es zusammen, indem man ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Wirtschaftswachstum hat, aber es passt eben dann nicht zusammen, wenn man wirklich die Ressourcen ausbeutet, den Planeten zerstört, die Umwelt zerstört, den Klimawandel anheizt, dann passt es eben nicht mehr zusammen und wir brauchen eher ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, was genau das vermeidet und eher auf Ressourcenschonung setzt, auf Sparen, auf Effizienz, auf Konsistenz und Suffizienz im weitesten Sinne und damit eben wir immer fragen müssen, dass was muss wachsen, das Gute muss wachsen, das Schlechte muss schrumpfen. Das Gute ist beispielsweise die Bildung, ist Gesundheit, ist Umweltschutz, Klimaschutz. Das Schlechte ist eben all das, was den Planeten zerstört. Und das kann schon gelingen, dass man beides oder alle drei Bereiche aufeinander bringt, die Suffizienz, die Effizienz und die Konsistenz, aber es muss auch auf alle drei Bereiche ausgelegt werden. Das heißt, wenn man jetzt vor der Tagesschau die Börsenkurse zeigt, müsste man nicht nur die Börsenkurse zeigen, sondern eigentlich auch die Risiken und Nebenwirkungen, die damit einhergehen, beziehungsweise eigentlich noch besser müsste man zeigen, wie geht es eigentlich dem Planeten? Sind wir wirklich auf einem nachhaltigen Pfad? Wie geht es dem Planeten? Was ist mit dem Klimaschutz? Was ist mit dem Umweltschutz? Oder beziehungsweise was läuft im Moment eben auch schief? Das heißt, hier müssen wir ganz gezielt eine eher auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Wirtschaftswachstum haben. Und wenn wir jetzt in der Tagesschau immer auch sehr einseitig beispielsweise die Narrative haben, Wirtschaftswachstum ist gut, müsste man da tatsächlich eben auch die Risiken und Nebenwirkungen mitnennen, nämlich, dass es nicht automatisch gut ist, sondern dass es auch sehr schädlich sein kann. Aber im Idealmaßstab würde man es eben schon schaffen, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zueinander kommen, wenn man eben diese Trends der Kreislaufwirtschaft, des sparsamen Umgangs oder auch eben der Effizienz sehr viel stärker miteinander verbindet. Und das kann durchaus funktionieren. Also im Rahmen eines aktuellen Buchs, Unlearn CO2, habe ich ein Buchkapitel geschrieben, Unlearn Wachstum, wo ich genau das auseinanderdrösel und auch nochmal deutlich mache, warum es so wichtig ist, eben das Wachstum auch, das schädliche Wachstum zu verlernen, aber das gute Wachstum zu lernen, das ist eben hier sehr zentral.
Und wie bringt man das? Ich meine, wir erleben ja immer wieder, wie schwierig es ist, bei den Weltklimakonferenzen zu Einigungen zu kommen. Wie bringt man dieses, das ist ja eigentlich ein neues Betriebssystem in Anführungszeichen, so wie Sie es gerade geschildert haben, wie bringe ich das weltweit als Betriebssystem sozusagen zum Laufen?
Na, grundsätzlich ist es kein, würde ich nicht sagen, neues Betriebssystem, aber es ist eben anders. Und deswegen kann man schon mit dem jetzigen Wirtschaftssystem, so wie es ausgestaltet ist, durchaus viel erreichen. Aber die Klimaverhandlungen, die kranken im Moment an ganz anderen Dingen. Aber da gilt es in erster Linie wegzukommen von der fossilen Energie, hinzukommen eben auch zu erneuerbaren Energien, Energiesparen und auch mehr Kreislaufwirtschaft. Aber der Energiesektor ist ja eigentlich das beste Beispiel auch, wo man sehr gut Suffizienzstrategien erreichen kann, indem man beispielsweise den Ökostrom, wenn er dann produziert wird, sofort nutzt in der Wärmepumpe, in der Elektromobilität und damit automatisch aufgrund der hohen Wirkungsgrade sehr viel Energie einsparen kann, also praktisch auf einem Suffizienzpfad ist. Und das geht für viele andere Bereiche auch, Beispiel Fahrzeuge oder Mobilität, dass wir eher auf Mobilitätsdienstleistungen in der Zukunft uns ausrichten werden. Weniger, dass jetzt jeder noch ein eigenes Fahrzeug fährt und wahnsinnig viele Ressourcen verschwendet, sondern wir uns eher auch geteilte Mobilität vorstellen, autonomes Fahren oder eben auch Schienenverkehr, ÖPNV, Bahnverkehr, diese Dinge und damit eben auch automatisch eine eher Suffizienzstrategie haben werden. Und das kann man zueinander bringen. Das heißt, es gibt so viele Beispiele, wo man es schaffen kann, dass das Gute wächst und das Schlechte schrumpft. Aber man wird auch nicht drumherum kommen. Einige Bereiche dürfen so nicht mehr stattfinden. Ein Beispiel ist Fast Fashion, also eine Industrie, die darauf ausgerichtet ist, mal eben schnell immer ganz preiswerte Kleidung auf den Markt zu bringen unter Ausbeutung des Planeten und der sozialen Arbeit. Das geht so gar nicht. Da muss man von weg. Da kann man auch mal dann harte Einschnitte machen und oder eben auch CO2 stärker besteuern oder Privatjets stärker besteuern. Wir hatten vorhin schon die soziale Frage. Auch solche Dinge kann man machen, sollte man machen, um eben auch Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zueinander zu bringen. Dann würde man auch mehr Akzeptanz finden. Bei den Weltklimakonferenzen geht es ja auch um Entwicklungsländer und Industriestaaten, die die Verursacher sind, sehr viel mehr leisten müssen. Entwicklungsländer sind eher die Benachteiligten, um da eher einen Ausgleich zu schaffen. Das geht schon ineinander über. Wenn man es gut macht, muss man da gar nicht so viel verändern, sondern nur an den richtigen Rahmenbedingungen etwas verändern.
Sie haben gerade schon den Sammelband Unlearn CO2 oder Unlearn CO2 angesprochen und auch Ihren Artikel da drin. Worum geht's denn in dem Sammelband und was ist mit Unlearn CO2 denn gemeint?
Genau, also ich habe es jetzt im Prinzip fast schon indirekt erklärt. In meinem Beitrag geht es ja um Unlearn-Wachstum, das haben wir jetzt schon besprochen, aber es betrifft auch andere Sektoren, wie zum Beispiel Fast Fashion. Das ist auch ein Bereich oder ein Buchkapitel in dem Buch. Sind verschiedene Bereiche, die hier unterschiedlichste Segmente beleuchten, um wegzukommen vom CO2-intensiven Wirtschaften und Lebensstilen. Und Fast Fashion ist ja ein Bereich, der so viele unterschiedliche, ja auch negative Wirkungen nach sich zieht. Das hatte ich schon erläutert, aber es betrifft auch Ernährung, was wir schon lange wissen, dass eben weg von der fleischintensiven Industrie hin zu mehr vegetarische oder sogar vegane Kost auch ganz viele, nicht nur Klimavorteile hat, sondern auch gesundheitliche Wirkungen. Und da sind wir beim nächsten Kapitel. Also Gesundheitswirkung ist auch ein Kapitel, weil zum Beispiel unter Hitzestress die Menschen sehr stark leiden, ältere Menschen sterben. Durch steigenden Klimawandel steigt eben die globale Oberflächentemperatur. Mehr Hitzetote nehmen zu oder auch prinzipiell die Erkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und eben auch das nächste Kapitel oder ein anderes Kapitel beschäftigt sich mit Extremwetterereignissen, Desinformationen dazu und wie man davon wegkommt, was wir eingangs schon besprochen hatten und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele tolle einzelne Kapitel in dem Buch, wo man ganz viel Anregungen bekommt. Wir sind ja auch vorhin gestartet, was kann jeder Einzelne tun? Da findet man ganz viele Lösungen drin in diesem Buch, wo jeder Einzelne auch Wege findet, wie man etwas verändern kann. Und das hilft letztendlich nicht nur einem selber, sondern letztendlich auch der Wirtschaft und dem Klima und der Umwelt sowieso. Also das insofern gibt es da ganz, ganz viele unterschiedliche Kapitel mit vielen tollen Anregungen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe zumindest in Teilen gelesen, auch in der Vorbereitung. Und es ist auch ein wunderbares Buch für die Bahn morgens, weil die einzelnen Beiträge nicht ellenlang sind auch.
Sehr gut, ja, genau.
Beim Pendeln hinkriegt.
Ja, beim Pendeln, aber manchmal sitzt man ja auch notgedrungen länger in der Bahn, dann kann man das ja vielleicht sogar ganz durchlesen.
Das stimmt. Vielleicht ein Thema, wir haben jetzt sehr viel über Herausforderungen, Sie haben aber auch über sehr viele Themen gesprochen, die schon gut laufen. Was sind denn Maßnahmen, Ansätze, die Sie jetzt, wenn Sie, ich würde mal beim Thema Energie bleiben, weil das ja auch Energie- und Klimaschutz einer der Schwerpunkte der Stiftung ist, wo Sie sagen würden, Mensch, das waren Sachen, die sind wirklich sehr erfolgreich gewesen.
Ja, also wir müssen bei der Energiewende ja wirklich wegkommen von den fossilen Energien. Da sind wir bei weitem nicht schnell genug. Aber was mittlerweile doch sehr positiv wahrzunehmen ist, ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankommt und vor allen Dingen auch die Kosten für erneuerbare Energien sinken, insbesondere für Solarenergie. Gerade in Deutschland gibt es ja jetzt auch so einen Boom, der sehr vorteilhaft ist. Aber auch bei der Windenergie geht es zumindest etwas schneller voran, müsste noch schneller gehen, würde ich mir wünschen. Das wäre gut, um eben auch die Kosten weiter zu senken. Aber weltweit sehen wir auch einen enorme Investitionen in die erneuerbaren Energien, was wirklich sehr gut ist, weil eben die Kosten stark sinken und es sich immer überall immer mehr rechnet. Das ist, was ich gut finde und auch schon recht gut vorankommt oder auch ähnlich bei der Elektromobilität, da ist zwar jetzt Deutschland ins Hintertreffen geraten, weil wir da oder die Autokonzerne zu sehr aufs falsche Pferd setzen oder zu spät gestartet sind und die Rahmenbedingungen auch in Europa, in Deutschland nicht so gut sind und auch immer noch oder waren auch immer noch sind. Da passiert doch einiges, auch die Elektromobilität boomt, hochsubventioniert auch durch China, muss man dazu sagen, aber immerhin sinken die Preise, auch die Kosten hierfür enorm. Was dazu führt, dass wir mehr Elektromobilität in den nächsten Jahren auch auf den Straßen sehen werden. Wenn es dann noch in Richtung Recycling und Kreislaufwirtschaft geht, noch viel besser und die Batterien noch langlebiger werden, auch umso besser, dass die nächste technologische Erneuerung, Innovation, das sind die Batterien, wo die Kosten auch stark sinken. Das würde ich sagen, geht auch in den richtigen Pfad hinein. Also wo wir einfach sehen, dass die technologischen Entwicklungen so sind und die Kosten immer weiter sinken, dass hier ein Markt sich entwickelt, aufbauend auf erneuerbare Energien und auch mehr und mehr Elektromobilität oder auch Speicher, Heimspeicher ebenso, was helfen wird, nicht nur in Richtung Klimaschutz, sondern auch die Energiesystemwendekosten zumindest optimieren kann, wenn man es gut macht. Da fehlt dann noch die Digitalisierung und auch die Integration, Preise in Echtzeit oder noch mehr Transparenz, solche Dinge. Aber da sehen wir einfach, es bewegt sich und es bewegt sich auch in die richtige Richtung. Und da bin ich ganz hoffnungsfroh, dass das auch weitergehen wird und auch nicht mehr aufzuhalten sein wird. Technologisch haben wir da einige Tipping Points überschritten, ökonomisch jetzt denke ich mittlerweile auch. Jetzt müssen die Rahmenbedingungen noch so ein bisschen hinterherkommen, dann kann es auch richtig gut werden.
Da haben Sie sozusagen einen Teil meiner nächsten Frage wahrscheinlich schon beantwortet. Die zielt darauf ab, ich meine, Sie haben jetzt ja, wie sagen Sie, Sie kämpfen schon lange oder engagieren sich schon lange für den Klimaschutz. Wie motivieren Sie sich eigentlich bei diesen ganzen, ja auch Tiefs vielleicht in der letzten Zeit und auch Hochs, immer wieder sich dafür einzusetzen? Und wenn Sie es entscheiden könnten, welche Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen?
Ja, die entscheidende Maßnahme habe ich gerade schon erwähnt. Das ist immer der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für alles. Wir brauchen Ökostrom, sei es im Gebäudesektor, in der Wärmepumpe oder im Mobilitätsbereich, auf der Schiene, auf der Straße. Also da brauchen wir einfach den Ökostrom oder eben auch perspektivisch auch für die Schwerindustrie, wenn es darum geht, beispielsweise grünen Wasserstoff herzustellen. Das wäre immer meine Hauptmaßnahme, die ich sofort umsetzen würde, ist noch sehr viel schnelleren Hochlauf aller erneuerbaren Energien. Bei Solarenergie geht es ja im Moment recht gut voran. Könnte noch schneller gehen bei der Windenergie, das heißt Bürokratieabbau, mehr Flächen ausweisen, Personal fehlt überall. Da wäre es auch sinnvoll, man würde dann noch mehr nachschieben, damit das schneller geht. Je mehr Ökostrom wir im System haben, desto schneller kann es auch gehen und desto eher können wir eben auch auf andere Energien dann verzichten. Aber da gilt es dann eben einiges noch hinterher anzuschieben. Digitalisierung hatte ich schon genannt oder eben auch die Möglichkeit, mehr zu speichern und die Systemoptimierung dezentral noch schneller voranzubringen. Das wäre mein Hauptfokus, auf den ich immer Wert legen würde. Das mit der Motivation, das ist ja ein bisschen andere Frage noch in dem Kontext. Da geht es ja um mich persönlich, wo ich immer sehe, also einerseits gibt es ja durchaus Erfolge, die eben genannten, gerade was erneuerbare Energien angeht, sind hier zu nennen, aber auch durchaus, was jetzt Menschen angeht, also durchaus auch eine Motivation, wenn man die Zivilgesellschaft anschaut. 2019 war sehr stark eben auch mit dem Fridays for Future. Aber die Menschen sind ja immer noch da, auch wenn sie jetzt nicht immer freitags auf der Straße sind. Gibt es wahnsinnig viele Initiativen auch aus der Zivilgesellschaft heraus, die sich durchaus immer noch damit beschäftigen. Und in den Schulen beispielsweise oder eben auch in einigen Vereinen oder Initiativen ist es immer noch sehr viel da. Und das ist was, was mich auch motiviert, einfach zu sehen, dass es durchaus eine sehr noch immer aktive Demokratie, Gott sei Dank, in Deutschland gibt und auch das Thema sich nicht totkriegen lässt, obwohl es ja von interessierter Seite schlecht geredet wird und es jetzt auch sehr schwer wird, für diese Themen weiter vorwärts zu kommen, weil eben auch ganz gezielt Desinformationen stattfinden und auch am rechten Rand Parteien zunehmen werden, die ganz gezielt das zum Ziel haben, Klimaschutz nicht stattfinden zu lassen, es sogar wissenschaftsfeindlich eher auftreten, um Klimaschutz zu torpedieren. Das ist etwas, was wir mit Sorge sehen sollten, aber umso wichtiger ist, dass wir die motivierende Zivilgesellschaft haben und auch die Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Das motiviert mich auf jeden Fall.
Und vielleicht zum Abschluss hätte ich noch eine letzte Frage, wenn wir daran anknüpfend sagen würden, was wäre ein Literaturtipp oder ein Film, ein Podcast, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden?
Na, den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, den sollten natürlich möglichst viele hören. Das ist ja mal das eine. Oder Eigenwerbung, hatten Sie eingangs schon gesagt. Ich habe ja auch selber einen, aber da gibt es natürlich auch noch viele andere spannende Podcasts, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das ist ganz sicher so. Und ja, gibt es so tolle, spannende Bücher auch, die da sind, die wo es sicherlich ganz viel Interesse geben wird, jetzt jenseits auch mal von dem Unlearn CO2, wo man ja sieht, dass es spannende Entwicklungen gibt. Männer, die Welt verbrennen beispielsweise, habe ich jetzt auch mit sehr großer Freude gelesen. Und es gibt noch zig andere, die jeder auch mal schauen kann in der Buchhandlung des Vertrauens auf dem Stapel von Wissenschaft und Klimaschutz. Da gibt es viel zu stöbern und zu finden.
Liebe Frau Kempfert, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das für mich zumindest sehr, sehr angenehme Gespräch und herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Interesse und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Und ich danke herzlich, dass ich dabei sein durfte, freue mich auch und tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.